Tratsch und Tacheles. Mit Tesfay und Tesfu. Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe eures absoluten Lieblingspodcasts Tratsch und Tacheles mit meinem wunderbaren Gegenüber Tarik Tesfu und meiner Wenigkeit Hanne Tesfay. Hi.
Hallihallo, ihr Lieben. Es ist heute alles mal ein bisschen anders. Halli und ich wollten eigentlich in Tratsch und Tacheles Manier über dies, das, Lizzo, was weiß ich nicht alles reden, den Valentinstag und. Es fühlt sich aber gerade nicht richtig für uns an, denn wir wollen im ersten Teil von Tratsch und Tacheles über ein Ereignis sprechen, was uns beide sehr, sehr bewegt hat, immer noch bewegt und unser Leben wahrscheinlich bewegen wird. Denn vor fast einem Jahr, am 19.02.2020, hat ein Rechtsextremer 9 Menschen in Hanau ermordet. 9 Menschen, die in sein rechtsextremes Weltbild nicht gepasst haben. 9 deutsche Menschen. Und ich habe gemerkt jetzt irgendwie, dass ich, als Hanau vor fast einem Jahr passiert ist, ich etwas gemacht habe, was ich so noch nie gemacht habe. Und zwar habe ich dicht gemacht. Mhm. Ich habe zu Beginn schon auch über Hanau gesprochen. Ich habe aber dann irgendwann aufgehört, mir bestimmte Dinge anzuschauen. Ich habe es damals nicht ertragen, mir die Interviews der Familien anzuschauen, weil mich das einfach zu sehr mitgenommen hat. Und jetzt am Wochenende habe ich nochmal neu angefangen, mich mit Hanau zu beschäftigen, wegen eines Podcasts, den ihr alle unbedingt hören solltet, ein Spotify Original 19220. Über den sprechen wir gleich auch noch. Und ja, ich bin einfach durch den Wind. So.
Ein bisschen. Sind wir alle. Zusätzlich zu dem Podcast, der wie gesagt am Freitag rauskam, gab es dann am Sonntag noch einen Livestream der Initiative 19. Februar Hanau, die aus ihren Räumen, die mitten in Hanau sind, in der unmittelbaren Nähe einer der Tatorte. Und diesen Livestream habe ich mir dann am Sonntag auch nochmal angeschaut. Und das hat das Ganze nochmal, auch auf diesen Jahrestag zugehend, so ein bisschen was in einem hochgespült, weil ich habe vor einem Jahr mich sehr intensiv schon damit beschäftigt und mich auch sehr intensiv mit der Berichterstattung um diese Terroranschläge herum beschäftigt und habe schon viel Wut, viel Unverständnis, viel Trauer auch in dem Augenblick schon auch nach außen kehren können, was mir, glaube ich, jetzt auch ganz gut hilft, weil es mich jetzt nicht nochmal so ganz umhaut. Aber bevor wir anfangen und da wirklich so ein bisschen über das, was uns berührt und das, was uns in dem Zusammenhang beschäftigt, bevor wir anfangen, darüber zu sprechen, wollen wir noch mal ganz kurz einmal auch die Menschen, die bei diesem Terroranschlag ihr Leben verloren haben, namentlich nennen, weil ich es extrem, wir beide es extrem wichtig finden, immer und immer wieder uns auch ihre Namen in Erinnerung zu rufen. Das sind Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Kurtovic, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Ferhat Unvar und Kaloyan Velkov.
Genau, und wir sind natürlich in Gedanken bei den Familien, den Angehörigen, den FreundInnen und auch denen, die diesen widerlichen rechtsextremen Mordanschlag überlebt haben. Ich habe mir natürlich schon auch Gedanken gemacht, was mich jetzt eigentlich gerade so krass raushaut. Denn wie gesagt, ich habe es ja vor einem Jahr auch mitbekommen. Mhm. Ich bin auch zu Beginn auch noch in die Berichterstattung so ein bisschen mit rein, bin dann aber relativ schnell raus, als von der Presse Narrative benutzt wurden wie Fremdenfeindlichkeit und da hätte jemand AusländerInnen umgebracht. Und diese Menschen, die da als AusländerInnen bezeichnet waren, waren halt auch ich. So, jemand, der hier geboren ist, der immer schon spürt, dass man anders oder im schlimmsten Fall auch gar nicht willkommen ist. Mhm. Und dass diese Menschen sterben mussten wegen diesem rechtsextremen Menschen, ist mir dadurch nochmal ganz anders reingegangen, weil ich glaube ich zum allerersten Mal sowas gespürt habe wie, ich bin hier einfach nicht sicher. Also so richtig intensiv, ich meine, ich wusste das auch schon vorher, aber so richtig intensiv habe ich das so noch nie gespürt. Und ich habe dann einfach zugemacht. Ich habe dann aufgehört, mich mit den Ereignissen, nicht mit den Opfern oder den Familien, einfach mit dem Ereignis als solches, die Berichterstattung darüber und all die Dinge, die dann danach passiert sind, einfach nicht mehr beschäftigen wollen, weil ich es auch nicht konnte, weil ich mich schützen musste. Und jetzt ist es halt einfach so wie so eine Wunde, die ich versucht habe, die ganze Zeit so zu covern und zu verstecken und irgendwie notdürftig zu behandeln. Und jetzt kam halt dieser besagte Podcast raus, den ich mir angeschaut habe. Heute ist Montag, für euch ist heute gestern, für uns ist heute. Heute schon die zweite Folge rausgekommen. Dieser Podcast ist ein Spotify Original, wie gesagt. Er ist von Sham Jaff und Alena Jabarin. Und ich habe so etwas noch nie erlebt. Ich habe noch nie einen Podcast gehört, der mich so mitgenommen hat, der in mir so krasse Gefühle der Traurigkeit, der Wut, der Enttäuschung, des Missverständnisses aufgeholt hat, dass ich kenne das halt sonst nur von dem Film oder von der Dokumentation, weil ich auch so ein sehr visueller Mensch bin eigentlich. Ich brauche eigentlich voll oft auch Bilder, um was zu spüren. Und bei diesem Podcast war es einfach, es war so krass anders, was natürlich auch an der Geschichte liegt, an dem, was passiert ist, an meinem Umgang damit, aber auch, und das sage ich voller Respekt vor den MacherInnen dieses Podcasts. Ich finde, es sind ja auch zwei Frauen, die es machen, zwei Frauen, die über Angehörige die Geschichte erzählen. Und das ist einfach krass gewesen. Und dann diesen Livestream nochmal zu sehen, wo auch wieder Angehörige, Betroffene gesprochen haben.
Und Überlebende auch.
Und Überlebende gesprochen haben. Ich war oder bin immer noch einfach raus. Ich habe gerade diesen Jingle auch gehört von uns. Und es fühlt sich einfach gerade alles für mich falsch an, weil es sich für mich so anfühlt, als wäre es einfach gestern passiert, weil ich jetzt erst die Tür aufmache. Und dann denke ich mir so, verdammte Scheiße. Es geht ja auch gar nicht um mich, sondern primär geht es darum, dass es immer noch die Familien gibt. Und ich meine, wenn mein Schmerz gerade schon so unerträglich ist für mich gefühlt, wie müssen sich die Angehörigen fühlen? Also ich kann mir das einfach nicht erklären. Und das macht mich dann erneut wieder traurig, weil ich mir einfach denke, verdammte Scheiße, was machen wir hier eigentlich? Was machen wir in diesem Land? Warum lebe ich hier? Warum will ich hier dazugehören? Zu was will ich dazugehören? Und wie gesagt, wie müssen sich die Familien, die Überlebenden, die Angehörigen fühlen? Es fühlt sich für mich einfach gerade alles falsch an.
Also ich sag's mal so, ich freue mich natürlich aber trotzdem darüber, dass du heute am Montagmorgen zur Arbeit gekommen bist, um mit mir darüber zu sprechen. Dafür haben wir ja auch diesen Podcast, um den Raum so füllen zu können, wie es uns wichtig ist. Und klar ist, dass wir beide gesagt haben, hey, wir können nicht in der Woche, in der sich dieser Terroranschlag zum ersten Mal jährt, nur über Draht sprechen. Natürlich werden wir heute auch noch über Britney Spears sprechen. Die Britney Spears Doku ist letzte Woche oder vorletzte Woche rausgekommen. Und natürlich hat die uns auch irgendwie beschäftigt, weil wichtig ist ja an der Stelle auch anzuerkennen, dass das so surreal ist. Es gibt diesen Anschlag, der passiert ist, und dann gibt's aber natürlich noch das Leben, das irgendwie gefühlt weitergeht. Und nach dem Anschlag wollten ja auch viel zu viele Menschen, dass dieses Leben so unbeeinträchtigt wie möglich weitergeht. Ich kann mich noch daran erinnern, wie der Karneval, der in diesem Jahr Gott sei Dank ausfällt, weil weder du noch ich große Karneval-Fans sind, in der Woche drauf sozusagen mit großen Straßenumzügen einfach weitergehen sollte. Und da gab es eben viele POC, die in Deutschland gesagt haben, wie könnt ihr denn einfach weitermachen? Also wie könnt ihr denn diese Straßenumzüge, diese großen Feste stattfinden lassen, diese ganzen Partys stattfinden stattfinden lassen, auf diese Partys gehen und feiern, wenn gerade 9 unserer Brüder und Schwestern auf ganz furchtbare und fürchterliche Art und Weise ihr Leben verloren haben. Wie könnt ihr nur? Und das ist auch so ein Gefühl, das jetzt gerade wiederkommt, weil so viele Leute ja auch auf Instagram und in Social Media irgendwie dann posten so, oh, guck mal hier Fotos vom letzten Jahr und ich vermisse den Karneval und ich sitze dann so an meinen Handys und denke, oder an meinem Handys, als ob ich so viele hätte, ich sitze dann so an meinem Handy und denke mir so, ey, ihr blöden Kühe und Hornochsen, das hätte auch letztes Jahr schon nicht stattfinden sollen. Das war letztes Jahr schon fürchterlich, dass das einfach so passiert ist, als ob nichts gewesen wäre. Und so während, wie gesagt, einfach POC da waren, die fassungslos diesem Treiben mehr oder weniger zugeguckt haben und dachten so, ey, wie können wir denn jetzt einfach ein paar Tage später so weitermachen? Wie?
Ich glaube, was vielen Leuten auch einfach nicht klar ist, die nicht von Rassismus betroffen sind, und ich unterstelle da jetzt gar keine böse Absicht, aber es ist einfach vielen auch nicht klar, dass Karneval, wie du schon gesagt hast, für Menschen of Color oder schwarze Menschen schon immer auch höchst problematisch ist, weil es einfach um Thematiken wie Blackfacing geht, es geht um kulturelle Aneignung durch Kostüme, Beleidigungen, auch Gewalt an Drohungen bis hin zu Gewalt von betrunkenen weißen Menschen, die dann sich rassistisch oder auch queerfeindlich äußern, aber gerade Gefühl Time of Whatever haben, so, und du einfach dann daneben stehst und denkst so, okay, das ist jetzt euer Kulturfest, was ihr so geil findet, und dann kommt einfach noch on top die Geschichte mit Hanau dazu, dass als in einer Zeit, in der 9 Menschen ermordet wurden und das natürlich einen krassen Effekt, wie auch immer der aussah, auf alle anderen Menschen hatte, die auch hätten betroffen sein können, und dann Karneval kam, etwas, was man eh schon problematisch fand, und dann aber in dieser Zeit nochmal so obendrauf geknallt wurde, weil es muss ja irgendwie raus, die ganze Scheiße, und das lassen wir uns ja nicht nehmen, so von niemandem. Und wo du natürlich dann automatisch dir die Frage stellst, was wäre denn gewesen, wenn es die Deutschen gewesen wären, die euch so ähnlich sehen? Wärt ihr dann auch durch die Gegend gerannt und hättet Karneval gefeiert? Ich glaube nämlich eben nicht. Und dann bekommt es alles nochmal ein ekliges Geschmäckle on top. Und wie gesagt, alle Menschen sollen einfach auf Insta das posten, was sie wollen. So. Aber trotzdem, ich bekomme so unfassbar krasse Aggressionen jetzt gerade, wenn ich von weißen Menschen sehe, dass das einzige Thema, was sie jetzt gerade herumtreibt, irgendwie ein paar Tage vor dem 19.02. halt ist, dass sie Karneval vermissen. Da bekomme ich das Kotzen. Und wie gesagt, postet alles, was ihr wollt, aber dann habt ihr auch zu ertragen, dass ich darauf keinen Bock habe, dass ich da das Kotzen kriege. Und dass mein kleinstes Problem gerade der fucking Karneval ist, der schon immer problematisch war. Und dann denke ich mir auch schon wieder so, wo bin ich hier eigentlich gelandet? Was mache ich hier? Was mache ich auf Social Media? Was mache ich irgendwie den ganzen Tag über? Warum? Ich fühle mich nicht guilty dafür, dass ich vor einem Jahr das so irgendwann weggeschoben habe. Denn natürlich habe ich, wie gesagt, auch die Berichterstattung noch mitbekommen. Ich bin da nur einfach nicht so deep rein. Deswegen noch einmal bitte, liebe Leute, hört euch den Podcast an. Es gibt gerade für mich nichts Relevanteres als diesen Podcast, als noch einmal die Geschichte zu hören, auch für alle, die da vielleicht meinen, schon viel drüber zu wissen. Ich meine, ich zwinge niemanden, den zu gucken. Und wie gesagt, wenn man aus Betroffenheit sagt, ich kann das gerade nicht, High Five, dann hörst du es auch nicht. Aber ich überlege gerade wirklich, dass alle weißen Menschen, die mich umgeben, bevor ich noch ein Wort mit denen weiter spreche, bevor ich noch irgendwie in Interaktion mit diesen Menschen gehe, sie einfach dazu ermutigen möchte, ich wollte zwingen sagen, aber zwingen klingt ein bisschen zu, ich möchte sie dazu ermutigen, dass wenn sie noch irgendwas von mir haben wollen, dass wenn sie noch irgendwie mit mir irgendwie gemeinsame Wege gehen wollen, erwarte ich, dass sie diesen Podcast hören oder sich zumindest anderweitig informieren. So.
Aber ist das nicht ein ganz normales Phänomen, was man auch so in seinem eigenen Umfeld kennt, dass ich zum Beispiel schon auch in der Zwischenzeit von den Menschen, die mich wirklich in meiner unmittelbaren Nähe umgeben, eine gewisse Bereitschaft erwarte, sich mit dem auseinanderzusetzen, was mich umtreibt? Ja, das ist dann jetzt eben aktuell Hanau, aber es ist einfach auch ein grundsätzliches Verständnis für meine Situation, ne? Für meine Perspektive, für meine Sicht auf die Welt, für die Dinge, die mich beschäftigen, die Dinge, die mir jetzt wie in diesem Zusammenhang eben auch wirklich Angst machen, so, ne, dass man, wenn man mit mir befreundet ist, auch ich auch der Meinung bin, dass man sich damit auseinandersetzen sollte. Ich kriege das ja immer wieder auch so gespiegelt von Menschen, die mir auf Instagram folgen, dass sie dann so sagen, ja, oh, ich führe dann immer so ganz ermüdende Gespräche mit meinen Freunden, die das dann nicht verstehen und die das dann nicht so annehmen können und so. Und ich möchte ja dann nicht als Tipp irgendwie zurückgeben, ja, dann such dir neue Freunde, weil wenn sie das nicht verstehen oder irgendwie zumindest keine Bereitschaft signalisieren, sich damit auseinanderzusetzen, ohne dich ständig irgendwie in so eine Defensivsituation auch zu drängen, in der du dich erklären musst und der du sagen musst, warum dir das wehtut, in der du eben sagen musst, so, warum du bei einem Livestream sozusagen in Tränen ausbrichst, weil der Bericht eines Familienangehörigen so herzzerreißend ist, dass du einfach denkst, was passiert hier so, ne? Da fällt es mir manchmal schwer, einen anderen Tipp zu geben als such dir neue Freunde. Und gleichzeitig ist es aber das, was ich so wirklich ganz tief in mir drin empfinde, zu sagen, du musst dich gar nicht damit auseinandersetzen. So, deshalb verstehe ich auch dieses Gefühl, wenn du sagst, wenn du mit mir weiter reden möchtest, hör den Podcast, weil das ist das, was mich gerade beschäftigt, so, um zu verstehen, wo ich gerade bin, emotional, spirituell, was auch immer so, weil um das zu verstehen, musst du einfach nachvollziehen können, was mich gerade trifft. Und ich hatte halt nach Hanau auch das Gefühl, dass das eben nicht passiert ist, dass sich da so eine Mehrheitsgesellschaft nicht mit diesem Trauma und nicht nur mit diesem einmaligen Einzelfall, ne? Das war ja das auch immer, dieser Einzelfall, dass sie sich da nicht mit auseinandersetzen wollen, ohne irgendwie wirklich zu verstehen, was das in uns auslöst, diese Angst, die das in uns auslöst, auch dieses Gefühl von nicht dazugehören, die Angst so, dass es einen quasi immer treffen kann, die Angst, dass natürlich auch die Safe Spaces, die man sich dann auch irgendwie über Jahrzehnte selber geschaffen hat, dass das auch keine Safe Spaces mehr sind, so, ne? Ich meine, wir könnten jetzt auch nochmal in die Thematik einsteigen und darüber sprechen, wie viele Shisha-Bars denn bei diesen Anschlägen und bei diesem Anschlag wirklich, wirklich auch Tatort waren. Und am Ende des Tages ist es nämlich nur eine einzige Shisha-Bar gewesen und es waren viele andere Tatorte noch. Aber komischerweise ist uns nur die im Kopf geblieben und ist auch nur die so kommuniziert worden. Das war doch der Anschlag auf diese Shisha-Bars. Und wir sagen, es war eine. Und der Rest ist irgendwo anders passiert, so. Aber das ist das, wie wir es abgespeichert haben. Und all diese Dinge, dass man dann so diese Tatsache, dass man so weitergegangen ist und Karneval gefeiert hat und dann so gedacht, jetzt stellt euch doch nicht so an, so, ne? Bei anderen Anschlägen, dann lassen wir uns ja die Lust aufs Leben auch nicht nehmen und du stehst aber so daneben und denkst dir so, aber mir ist gerade irgendwie gefühlt alles genommen worden, so, ne? Also oder dem Fellow POC ist gerade alles genommen worden, ne? Und in erster Linie ist uns das Gefühl von Sicherheit genommen worden, so. Und das war schon so intens. Das war so wie dieses Gespräch mit Freunden, die sich mit deiner Situation nicht auseinandersetzen wollen und du stehst so da und sagst, aber wie soll ich denn jetzt noch weiter mit dir befreundet sein, wenn du dich einfach nicht die Bohne dafür interessierst, welches Trauma ich gerade erlebe. So irgendwie fühlte sich das für mich an.
Ja, und ich meine, das sagen wir jetzt aus einer Perspektive heraus, die ja gar nicht unmittelbar betroffen sind. Ich meine, bei dem Livestream, den auch einfach alle schauen sollten, finde ich, den kann man sich jetzt auch noch auf Facebook auf der Seite der Initiative nochmal anschauen. Da sieht man ja Familienangehörige, Überlebende sprechen und das, was einfach auch kleben bleibt oder bei mir einfach nochmal neu im Kopf verankert ist, ist diese Tatsache, dass ja, ich habe mich irgendwie auch alleingelassen gefühlt, so mit meinem Schmerz und mit meiner Wut und mit meiner Trauer, weil irgendwie allein auf Alarv gefühlt gemacht haben. Aber die Angehörigen haben das nochmal auf eine Art und Weise, die nochmal so viel brutaler ist, wo ich mir denke, fuck, also wie können Menschen das aushalten? Also wie schaffen das Menschen, die eh schon von Rassismus betroffen waren, jetzt ihr Leben verloren haben, Liebende verloren haben durch einen rassistischen Anschlag und dann einfach das Einzige, was sie sich wünschen, ist Anteilnahme, Aufmerksamkeit und einfach auch von den Behörden, von der Politik, von der Polizei eine angemessene Entschuldigung für das, was passiert ist. Und das ist bis heute, ist das nicht passiert. So. Und in dem Podcast spricht dann der Vater von Mercedes. Mercedes ist eine der Opfer von Hanau, einer der 9 Menschen, die gestorben sind. Und dann erzählt dieser Vater, dass er trotzdem keinen Hass spürt. Dass er trotzdem sagt, dass Deutschland seine Heimat ist. Als ich das gehört habe, ich habe einfach nur geflennt und war so, so eine Kraft und trotzdem noch so ein Wohlwollen zu haben, also trotzdem noch so dieses Gefühl tragen zu können, ich möchte mir das nicht nehmen lassen. Also das hat für mich auch was mit Würde zu tun, so. Und das hat mich so beeindruckt, wo ich mir denke, ihr müsst überhaupt nicht so stark sein, wie ihr gerade stark seid. Es wäre vollkommen in Ordnung, wenn ihr sagen würdet, ganz ehrlich, ich will, dass der Laden hier abfackelt. Weißt du? Dann würde ich sagen, High Five, ja, fühle ich. Und dass die Betroffenen trotzdem noch sich auch engagieren und dass du hörst von den Betroffenen, auch von der Mutter von Ferhat, alles, was sie sagt, ist, ich möchte, dass das nicht wieder passiert. Ich möchte, dass keine Familie noch einmal so leiden muss. Ja, ich habe jemanden verloren und ich würde alles dafür geben, dass ich ihn zurückbekomme, aber es geht mir jetzt auch darum, nicht um Vergeltung, nicht um Wut, nicht um Hass, denn wir haben keinen Bock zu hassen. Denn der Hass hat uns Menschen genommen. Wir sind hier, weil wir hier hingehören, weil wir hier leben wollen, weil wir schon immer zur Geschichte dazugehört haben. Und das Einzige, was wir wollen als Angehörige ist, dass niemandem so etwas nochmal passiert. Und das berührt mich auf so vielen Ebenen, dass mir, ja, also jedes Wort, was ich sage, wird dem nicht gerecht, was ich gerade eigentlich fühle.
Und trotzdem haben wir ja auch gestern telefoniert und gerade jetzt im Zusammenhang mit diesen Berichten der Familienangehörigen und dem, was sie auch zum Beispiel in der Konfrontation oder im Austausch mit der Polizei erlebt haben, haben wir beide so gedacht, ja, sehe ich. Also das glaube ich denen sofort, weil ich glaube, Deutschland ist ohnehin kein Land, was irgendwie gut erprobt wäre in so eine Art Opfernothilfe. Ich meine, das haben zum Beispiel auch die Überlebenden des Terroranschlags vom Breitscheidplatz in Berlin gesagt. Die Art und Weise, wie mit ihnen da umgegangen wurde, mit sowohl den Überlebenden als auch den Familienangehörigen, das sei ganz, ganz fürchterlich gewesen und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was ihnen da passiert ist und wie ihnen da auch von Seiten der Behörden begegnet wurde, was ihnen da zugemutet wurde und so weiter und so fort. Und wenn man sich jetzt dazu aber noch sozusagen diese extra Schicht von sowohl individuellem Rassismus als auch strukturellem Rassismus denkt, dem, was da also Menschen sozusagen, die als nicht weiß wahrgenommen werden, die rassifiziert wahrgenommen werden. Wenn man sich das dann sozusagen noch dazu denkt, was denen dann noch passiert, haben wir uns dann so gefühlt angeguckt und gesagt, ja, kenne ich, weiß, wie meinen Eltern oder wie mir auf Behörden begegnet wird. Ich weiß, wie das ist, wenn jemand dich schlicht und ergreifend überhaupt nicht für voll nimmt und ohne, dass du irgendwie den Mund aufgemacht hättest, erstmal anfängt, ganz laut und ganz deutlich mit dir zu sprechen, um es mal wirklich auf so ein ganz kleines, auf so eine niedrige Ebene zurückzuziehen, so oder runterzuziehen. Und wie wenig auch in der Presse sozusagen, wie wenig Empathie da im ersten Augenblick mitschwang. Also weder von Behörden dann eben, also da, das ist das Nächste, ne, Behörden, Polizei und so weiter und so fort, aber auch in der Berichterstattung, wie es dann im ersten Augenblick hieß, Schüsse irgendwie in Shisha-Bars und Clan-Kriminalität nicht ausgeschlossen. Und du denkst dir so, okay, haben wir wirklich seit den NSU-Morden denn nichts gelernt, dass wenn es irgendwelche Anschläge oder kriminelle Taten in und um Orte herum, die wir irgendwie als POC oder migrantisch oder was auch immer wahrnehmen, ja, dass das dann sofort Clankriminalität ist, dass das sofort irgendwas mit Drogen oder Milieu oder was auch immer zu tun haben muss. Haben wir das denn wirklich nicht gelernt aus den NSU-Morden? Wirklich nicht und so. Und das hat mich dann schon, das hat mich im ersten Augenblick schon sehr gestört. Und dann auch, wie lange die Rede war in den Medien von einem fremdenfeindlichen Anschlag. Und du dachtest so, wirklich, wirklich? Wir wissen doch gar nicht, ob das wirklich Fremde waren. Die haben ja die sind in Deutschland geboren, haben ihr Leben hier verbracht, sind hier aufgewachsen, haben es als ihre Heimat empfunden, ohne jetzt auch wirklich irgendwie darauf eingehen zu wollen, ob sie denn einen deutschen Pass hatten oder nicht oder was auch immer. Völlig unabhängig davon haben die sich zumindest so empfunden. Und auch der Vater von Mercedes Kirpatsch hat auch gesagt, dass es für ihn zum Teil auch schwierig war, als seine Enkelkinder, die Kinder von Mercedes, angefangen haben, mit ihm auf Deutsch zu reden, weil er ist ja Roma und seine Tochter ist Roma und sie haben doch ihre eigene Sprache und was das denn soll. Und da habe ich mich auch so an meine Großeltern erinnert gefühlt, die dann auch so meinten, warum redest du denn nicht Tigrinya ja mit den Kindern, die reden ja nur Deutsch mit uns. Und ich so, ja, wahrscheinlich, weil sie Deutsche sind, so, ne? Und dann seine Tochter eben aufgrund der Tatsache zu verlieren, dass irgendjemand sie als fremd identifiziert und sie dann aber auch noch weiter als fremd irgendwie bezeichnet wird in den Medien und in der Art und Weise, wie wir dann über diesen Anschlag reden, das hat mich sehr getroffen.
Ich finde es wichtig, dass du gerade nochmal auch den NSU erwähnt hast, denn was mich auch vor einem Jahr dazu geführt hat, warum ich die Ereignisse von Hanau erstmal so gut es ging vor mich wegschieben wollte, war eben natürlich auch die Tatsache, dass Hanau nicht im luftleeren Raum passiert ist, dass es schon Morde in der Vergangenheit gab, wo Behörden, wo Polizei, wo Politik viel besser drauf hätte reagieren müssen. So, jährt sich ja der Mord an Uri Jalloh und gefühlt ein paar Wochen später, also gefühlt übermorgen, ist dann Hanau passiert vor einem Jahr. Und bei dem NSU war es bei mir so, dass dadurch, dass ja eigentlich erst 2011 so richtig klar war, wer für diese Morde, zumindest für die Öffentlichkeit klar war, wer für diese Morde verantwortlich war oder verantwortlich ist, ist der NSU oder die Morde, die sind so gefühlt bei mir, auch aufgrund meines Alters, relativ plötzlich in mein Leben gekommen. Und ich musste sehr, sehr viel nachholen und sehr, sehr viel Energie da reinstecken, um einigermaßen zu verstehen, was für eine ekelhafte Scheiße in dem Land passiert ist, was ich meine Heimat nenne. Und bei Uri Jalloh war das aber anders. Als er 2005 ermordet wurde und ich gehört habe, was da angeblich passiert sein soll, habe ich direkt gesagt, Leute, wollt ihr mich verarschen? Der hat sich doch nicht selber angezündet.
Die denn auch, ja.
So. Und dass dieser Fall auch bis heute nicht geklärt ist, dass Behörden immer noch davon sprechen, dass der sich selber angezündet haben soll, obwohl klar ist, dass Uri Jalloh ermordet wurde von verdammt nochmal Polizisten, wie vielen es war, ist mir auch scheißegal, aber die Tatsache, dass er ermordet wurde, muss einfach jedem Menschen klar sein in diesem Land. Und dass das aber den Behörden scheißegal ist, weil sie sich nicht darum kümmern. So, und wäre Uri Jalloh nicht schwarz gewesen, wäre er niemals in die Situation gekommen, dass er überhaupt in diese Zelle gekommen wäre. Das heißt, es hat mit Rassismus begonnen und es hat mit Rechtsextremismus, ist es weitergegangen und am Ende ist ein Mensch gestorben. Und gefühlt interessiert es niemanden, außer halt die Menschen, die auch Uri Jalloh hätten sein können. So. Und das irgendwie so mitzuerleben müssen von 2005 bis 2020, also 15 Jahre mit diesem Wissen, in diesem Land leben zu müssen. Und dann passiert wieder etwas, und zwar, dass in Hanau 9 Menschen ermordet wurden. Da war ich dann, okay, Leute, ich bin jetzt einfach raus. Ich ertrage es nicht mehr. Ich ertrage dieses Land nicht mehr. So. Und an diesem Punkt bin ich halt gerade. Und an diesem Punkt denke ich mir, wie soll das weitergehen? Und dann denke ich mir wieder, Moment hier mal, Tarek, geh mal wieder einen Schritt zurück. Denn es geht ja gar nicht primär um dich, sondern es geht erstmal als allererstes um die Angehörigen. Und das macht mich gerade einfach zutiefst traurig.
Naja, aber es geht ja auch um dich. Es geht ja auch um uns und auch um so eine kollektive Erfahrung, die Menschen, die rassifizierte Menschen in Deutschland machen, so, ne? Und deswegen empfinde ich das schon als völlig legitim, sich da auch ein bisschen um sich selbst zu drehen auf eine bestimmte Art und Weise. Wie soll das weitergehen? Das ist natürlich die Frage. Ich meine, wir werden ja jetzt nicht auf die Idee kommen, alle plötzlich auszuwandern und irgendwie zu sagen so, nö, also mach doch alleine.
Ich frage mich halt auch, wohin, Hadi? Ja. Das ist es halt. Ich meine, wenn ich wüsste,
wohin?
Dass es irgendeinen Ort gibt, wo ich meine Köfferchen packen kann, dann habe ich mit der ganzen Scheiße, ja, die ganze Scheiße namens Rassismus, so, aber wo soll ich denn hin?
So,
denn kolonialgeschichtenmäßig ist ja überall die Scheiße am Dampfen. Das heißt, überall, wo ich hier hingehe, komme ich aus der Nummer nicht raus.
Manchmal kommt dann bei mir auch so ein Reflex zu sagen, so, ja, aber nö, ich lasse mir das doch jetzt auch nicht wegnehmen. So, weißt du, das ist so das Ding. Dass ich dann so diesen Reflex habe zu sagen, so, nö, das mache ich nicht. Also ich überlasse das jetzt hier niemandem irgendwie, nur weil diese Person dann irgendwie denkt, so, ich gehöre hier nicht hin. So, das hat die Person überhaupt nicht zu entscheiden. So, wer hat es denn? Also nein, einfach gar nicht. Und da kommt bei mir so eine Art Trotz hoch und dass ich mir denke, so, okay, ganz ehrlich, ganz unabhängig von diesen Überlegungen, ja, wohin würden wir denn sonst gehen? Wohin sollen wir denn, ne? Jetzt könnte man natürlich immer noch drüber nachdenken, ob wir nach Eritrea gehen, aber das ist auch keine Option.
Schwierig.
Ja, ist sehr schwierig. Das ist auch keine Option. Und deshalb ist halt schon so das Ding so, lässt man sich das denn wegnehmen? Diesen Anspruch, den man ja auch auf das Hiersein sozusagen hat, lässt man sich den wegnehmen? Wie würde ich das denn meinen Kindern erklären, die ja, weißt du, bei mir ist es zumindest noch so, dass ich noch nicht mal hier geboren bin, sondern nur mit 3 hergekommen. Und meine Kinder sind hier geboren, weißt du? Wo ich mir auch so denke, wo sollen die denn hingehen? Was sollen die denn machen? Und deshalb denke ich mir so, na Moment, da kommt dann immer so dieser Trotz in mir hoch und zu sagen, nee, passiert nicht. Wird nicht passieren, mein Freund.
Ich verstehe diesen Moment total, weil ich ihn natürlich auch immer hatte, aber ich habe ihn nicht mehr, denn ich fühle nicht mehr, dass mir was weggenommen wird. Es fühlt sich eher so an für mich wie etwas, ich wollte immer dazugehören, ich wollte immer Teil von etwas sein, aber gefühlt war es eigentlich gar nicht gewünscht.
Mhm.
Also dann ist es halt so. Ciao. Also so fühlt es sich für mich gerade an, dass ich mir einfach denke, ich bin es leid, beweisen zu müssen, dass ich hier hingehöre.
Mhm.
Ich bin es leid, meine Identität zu rechtfertigen. Ich bin es leid, dann gefühlt 3 Sekunden später irgendwas im TV, irgendeinen Artikel, irgendeine rassistische Grütze wieder lesen zu müssen, die meine Identität und die meiner Familien und die meiner Freundinnen, die auch betroffen sind von Rassismus, einfach permanent mit Füßen tritt. So, und aber denkt, dass die gerade hier alles richtig machen würden und sich dann wundern, warum sie dann Kritik für gewisse Dinge bekommen, wo ich mir einfach denke, stopp, einfach nur stopp. Aber dann merke ich natürlich wieder, ich kann es gar nicht. Ich kann das, was ich will, was ich mir für mir wünsche, nämlich den größten Stinkefinger auf Erden und den größten Robotermodus für Menschen, die es einfach nicht verstehen wollen. Das kann ich nicht tun, denn ich bin ein Mensch. So, das merke ich jetzt ja ein Jahr später, wie mich Hanau einfach rausgekickt hat und wie ich jetzt an einem Moment bin, an dem ich gar nicht weiß, wie es für mich weitergeht. Und es muss ja auch nicht immer etwas final entschlossen sein. Ich meine, Hadi, wir beide werden eh weiter darüber sprechen. Ich wünsche mir einfach von allen Menschen, die uns hier zuhören, dass sie sich, wenn die Kraft da ist, sich informieren. Und wenn die Kraft da ist, damit meine ich Betroffene und alle anderen, die nicht betroffen sind, haben verdammt nochmal Kraft zu investieren, damit sie sich zu diesen ganzen Themen informieren. Und da passt ein Zitat ganz gut, mit dem ich ganz gerne diesen Part abschließen möchte, und zwar von der unfassbar klugen, unfassbar lieben, unfassbar tollen Anna Duschime. Und zwar hat sie auf Twitter geschrieben: Meine Mutter hat mal geschrieben, dass sie nach dem Tod meines Vaters wütend auf alles war, auf Bäume, auf Blumen, dass sie die Frechheit besitzen, weiter zu blühen, nachdem so etwas Unfassbares geschehen ist. Denkt an Hanau, wenn ihr an Blumen vorbeigeht, denkt immer an Hanau.
Unsere kluge Anna. An der Stelle sei erwähnt, dass nächste Woche auch der neue Podcast von Anna losgeht. 1000 erste Dates?
1000 erste Dates.
Wir haben heute auch ein Date. Nicht miteinander. Aber mit Britney Spears und der anderen Pest, die unsere Gesellschaft neben Rassismus überzieht und befällt. Und das ist Sexismus. Kann man, glaube ich, ganz gut zusammenfassen so.
Der Tratsch der Woche.
Framing Britney Spears. So heißt die Doku, die letzte oder vorletzte Woche rausgekommen ist. Es ist eine Dokumentation, die schnell geguckt ist. Sie dauert nur eine Dreiviertelstunde. Ist entstanden in Zusammenarbeit mit der New York Times. Und das Ding ist, dass wirkliche Die-Hard-Fans von Britney Spears wahrscheinlich nichts Neues in dieser Doku erfahren werden. Aber diejenigen, die Britney Spears nicht so nahe stehen, diesem Thema auch nicht so nahe stehen und die Entwicklungen der letzten, sagen wir mal, 2-3 Jahre nicht so genau beobachtet haben, für die werden sich da mit Sicherheit ganz, ganz viele neue Dinge ergeben, die vorher vielleicht nicht bekannt waren. Es geht in dieser Doku um ein sogenanntes Conservatorship. Das ist auf Deutsch eine Entmündigung. Britney Spears hat nämlich seit 2008, also seit sie 26 Jahre alt ist, im Grunde genommen nicht mehr die Möglichkeit, selbst über irgendwas zu bestimmen. Also wirklich gar nicht. Dieses Conservatorship, diese Entmündigung ist eigentlich für Menschen gedacht, die erkrankt sind, zum Beispiel an Demenz oder die aufgrund anderer schwerer Probleme, oft psychischer Art, nicht mehr dazu in der Lage sind, ihr Leben selbst zu bestimmen. Und Vormund ist ihr Vater, der ist quasi der, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Ob es jetzt nun Finanzen sind, ob es nun das Sorgerecht der Kinder ist und so weiter und so fort. Er verwaltet alle Besitztümer, kann alle medizinischen Entscheidungen für sie treffen und im Grunde genommen fast alle privaten Teile ihres Lebens kontrollieren. Und das wird also quasi ganz kritisch in dieser Doku beäugt. Und wie gesagt, wir haben das mehr oder weniger fassungslos geguckt, weil Tarek und ich natürlich in dieser Free Britney-Bewegung schon ein bisschen drinstecken. Das ist nämlich sozusagen das Hashtag, das sich jetzt auf Social Media schon seit einigen Jahren mit immer mehr Zulauf seinen Weg macht sozusagen, indem es also darum geht, auf diesen Umstand hinzuweisen, dass diese fast 40-jährige Frau offensichtlich dazu in der Lage ist, 250 Konzerte in Las Vegas zu spielen, bei denen sie 137 Millionen Dollar einspielt innerhalb von 4 Jahren und sie kann trotzdem nicht entscheiden, wo sie dieses Geld, das sie sozusagen verdient hat, hinstecken möchte.
Ja, also erstmal, bevor wir jetzt hier weiter plaudern, möchte ich noch mal eine Sache kurz sagen. Es fühlt sich gerade wirklich sehr, sehr komisch an, diesen Switch zu machen. Und ich merke auch, dass dir das auch nicht so leicht fällt. Nichtsdestotrotz werden wir jetzt über die Britney Spears Geschichte sprechen. Aber es erinnert mich auch einfach daran, dass es auch ein, es muss ja irgendwie ein Weitermachen geben. Weißt du, was ich meine? Das gehört, so krass es ist, gehört das mit dazu. Egal wie schlimm die Dinge passieren, die Menschen im Leben passieren, muss man das weiterhin in sich tragen. Also ich denke jetzt gerade so viel mehr an die neuen Opfer und an die Familien, als ich das gerade an Britney Spears tue. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist es ja ein relevantes Thema, über das wir beide auch ganz bewusst sprechen wollen. Denn auch bei dem Britney Spears-Thema, du hast es ja schon gesagt, es geht um das große Ganze. Es geht um das Thema Sexismus. Es geht um Frauenfeindlichkeit. Es geht auch um die Frage, die ja auch die Doku ganz klar stellt und auch, wie ich finde, auch uns ganz klar eine Antwort drauf gibt. Wäre Britney Spears das passiert, was ihr passiert ist, wenn sie ein Mann gewesen wäre? Und dann kann man die Doku eigentlich nach einer Sekunde beenden. Nein, es wäre ihr nicht passiert. Und deswegen ist es auch einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil es auch um ein Menschenleben geht und weil es um ein Menschenleben geht, das einen Effekt auf andere Leben hat. Britney Spears ist Mutter von 2 Kindern. Britney Spears ist eine erwachsene Frau, der durch den eigenen Vater und durch Gerichte die Hoheit über das eigene Leben genommen wurde. Und Die Frage, ob es vielleicht mal einen Moment gab, wo das vielleicht minimal eventuell mal okay gewesen wäre, sei mal dahingestellt. Denn das, was wir ja auch in der Doku erfahren, ist die Tatsache, dass Britney Spears, so wie alle Dinge, die einfach passieren, nicht einfach passieren, weil sie passieren, sondern weil Britney Spears Lebensgeschichte und die Art und Weise, wie die Presse, aber auch wir als Gesellschaft mit Britney Spears umgegangen sind, letztendlich dazu geführt haben, dass dieser Mensch zusammengebrochen ist, und zwar vor den Augen aller. Und somit haben wir alle auch eine verdammte Verantwortung, genauso wie wir die Verantwortung haben, uns gegen Rassismus stark zu machen, auch so welche Momente wie das Leben von Britney Spears zu nutzen, also wenn es überhaupt irgendeinen fucking Nutzen bei der ganzen Scheiße gibt, aber das zu nutzen, um darüber zu sprechen und aufzuklären, dass der Zusammenbruch von Britney Spears Teil von Frauenfeindlichkeit, Teil von Sexismus ist und auch Teil einer Lebensgeschichte ist, eines Menschen, der sehr, sehr früh in der Öffentlichkeit stehen musste, der zu Beginn gar keine wirkliche Wahl hatte. Die Motive der Eltern jucken mich gerade relativ wenig. Es geht mir gerade eher um das Ergebnis, nämlich der Zusammenbruch auch. Und das sind natürlich Dinge, die mich bei all der Scheiße, die mich gerade beschäftigen, natürlich auch beschäftigen, weil ich einfach nicht möchte, dass Menschen so kaputt gemacht werden und dass ich einfach auch möchte, dass auch wir unsere Verantwortung bei der ganzen Geschichte erkennen.
Ja, das ist für mich der entscheidende Punkt, dass wir uns in allem immer fragen, was denn unsere Rolle auch in dieser Sache ist. Genauso wie wir uns das fragen, welche Rolle uns in diesem Hanau-Gefüge zukommt, fragen wir uns, auch wenn es gefühlt erstmal was ganz anderes ist, welche Rolle uns denn als Zuschauer, als Konsumenten von Medien, auch als verantwortungsbewussten Konsumenten von Medien zukommt. Und da habe ich tatsächlich auch mich dabei erwischt, wie ich dachte, Britney Spears Debütalbum ist ungefähr zur gleichen Zeit rausgekommen wie das Debütalbum von Lauryn Hill. Deshalb hat mich Britney Spears überhaupt nicht interessiert. Mich hat das Album von Lauryn Hill viel mehr interessiert. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, Britney Spears macht gar keine Musik für mich. Die macht irgendwie Musik für Highschool-Kinder, die irgendwie so ein bisschen... Sie hat gesagt, er hat gesagt, Probleme haben und nicht wirklich für mich. Deshalb konnte ich da relativ wenig mit anfangen und konnte auch relativ wenig mit dem, jetzt ist sie nicht mehr mit Justin Timberlake zusammen, ja, ist ja mir egal, also dann ist sie halt nicht mehr mit dem zusammen. Was das aber dann alles so bedeutet hat und wie das sich alles so entfaltet hat irgendwie, wie sich da so auch diese Ereignisse dann so mir präsentiert haben, nochmal in der Rückschau als erwachsene Frau und auch als selber als Mutter, das hat mich dann schon doch nochmal berührt, weil ich habe dann plötzlich mir angeschaut, ich habe Britney Spears mit anderen Augen gesehen. Ich habe sie einmal als Kind gesehen, der einfach unmögliche Fragen gestellt werden. Das waren grenzüberschreitende Fragen, die einer jungen, also weißt du, einem jungen Mädchen in aller Öffentlichkeit von alten Männern gestellt wurden, wo du so bist, so, wie könnt ihr es denn wagen, diesem unschuldigen Kind, ja, diese Fragen zu stellen? Das war so die eine Phase. Dann habe ich in ihr jemanden gesehen, der auch ich hätte sein können, weißt du, eine junge Mutter. Ich war keine junge Mutter mehr, ich war eine alte Mutter, wurde mir auch immer von allen Ärzten gesagt. Aber sie war eine sehr junge Mutter, die zum Teil ja mit postnatalen Depressionen zu kämpfen hatte. Und dann habe ich mich also sozusagen auf Augenhöhe plötzlich mit ihr befunden und darüber nachgedacht, wie es mir denn so nach meinen Geburten ging. Und ich dachte, ich hatte keine postnatalen Depressionen, Gott sei Dank. Und trotzdem, wenn ich mir überlege, mir wäre das in diesem sehr sensiblen Zeitpunkt in meinem Leben passiert, das hätte mich komplett aus der Bahn geworfen. Und ich war ja auch entspannt 10 Jahre älter als sie, als ich Kinder bekommen habe, so, weißt du? Und dann habe ich so als Zuschauer plötzlich angefangen, einfach nochmal anders auf Britney Spears zu gucken, obwohl mir viele dieser Dinge schon bewusst waren. Aber das dann nochmal so bebildert zu sehen, habe ich dann eben auch mich selber hinterfragt, wie habe ich denn reagiert 2007, als Britney Spears diesen sehr, sehr öffentlichen Nervenzusammenbruch hatte, nachdem sie über Jahre ja medial attackiert, demontiert, auseinandergenommen und wirklich auch einfach so entblößt wurde und zur Schau gestellt wurde und so. Da habe ich dann auch gedacht, so, was habe ich denn 2007 gedacht? Wie habe ich mich 2007 gefühlt, als ich diese Bilder gesehen habe und so? Da habe ich auch gemerkt, ich habe das so zur Kenntnis genommen und gedacht, oh, ja, war ja nur eine Frage der Zeit und hab dann so weitergemacht irgendwie, ne?
Ja, man gewöhnt sich so daran, weil ich meine, Britney Spears ist ja nicht die einzige Person aus der Öffentlichkeit, die vor uns allen quasi zusammenbricht. Und man muss ja auch sagen, Britney Spears lebt noch. Es gibt ja auch genug andere Stars, die den Druck nicht ausgehalten haben und sich selbst umgebracht haben. Das heißt, ich blicke natürlich auch nochmal neu auf Britney Spears, nachdem ich diese Doku gesehen habe. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich war schon immer, also ich war, es wird dich nicht überraschen, ich war großer Britney Spears-Fan. Mhm. So, ich habe ihr erstes Album und auch die danach bis zu einem gewissen Punkt einfach gesuchtet, weil ich sie sehr, sehr geliebt habe und ich sie einfach sehr, sehr toll fand. Aber auch ich habe auch nochmal durch die Doku erkannt, dass es mir auch irgendwann too much wurde. Es war mir dann irgendwann Kevin Federline, dann die Kinder, dann das zweite Kind. Also ich habe mich quasi dann, also ich habe mich von ihr distanziert, so gefühlsmäßig, was total strange ist, weil wir sind ja keine Freundinnen. Aber ich habe mich von ihr distanziert, weil ich gewisse Entscheidungen nicht mehr nachvollziehen konnte. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum sie mit diesem Typen zusammen ist, weil das für mich ein Stresstyp ist, so einfach toxisch. Dann habe ich mir angemaßt, ihr verbieten zu wollen, denn das ist es ja am Ende, mit diesem Menschen ein Kind zu bekommen. Und dann habe ich überhaupt nicht mehr verstehen können, warum die jetzt auch noch ein zweites bekommen. Also ich bin auch krass übergriffig in meinen eigenen Gedanken geworden einer Person, wo ich überhaupt nicht das Recht habe, derartige Gedanken, also ich habe schon das Recht, sie zu haben, aber ich habe nicht das Recht, sie einfach ungefiltert rauszulassen. Denn was ich über XY denke, ist erstmal die eine Sache, aber wenn sich dann dadurch, ohne dass ich mit dieser Person jemals gesprochen habe, mein Bild oder mein Blick auf die Person ins Negative ändert, dann mache ich ja am Ende nichts anderes, als es die Klatschpresse tut. Denn ich verurteile eine Person, mit der ich niemals gesprochen habe, wo ich überhaupt nicht das Recht habe, mich so dermaßen gedanklich in die Lebensentscheidungen einer fremden Person einzumischen, ob jetzt öffentlich oder nicht, das ist irrelevant für mich. Als dann der Zusammenbruch kam 2007, habe ich schon mich einfach sehr distanziert von Britney Spears, weil es mir einfach too much wurde. Mhm. Und da merke ich jetzt heute, verdammte Scheiße, auch in puncto Verantwortung, jetzt ist das auch ein paar Jahre her. Ich hoffe einfach, dass ich heute auch aufgrund meines Mindsets und aufgrund dessen, für was ich versuche zu stehe und auch die Ansprüche, die ich an mich und auch an mein Umfeld habe, die es natürlich auch über die Jahre geändert haben, dass ich heute anders darüber denken würde. Damals habe ich es nicht gemacht und die Doku hat mir da aber auf jeden Fall auch nochmal, also mich quasi ermahnt, nochmal selber wirklich das anzuerkennen, was es ist, nämlich, dass es sich, dass Britney Spears oder alle anderen Menschen in der Öffentlichkeit, das sind keine öffentlichen Güter, die wir einfach so hin und her schieben können, über die wir einfach so reden können, wie wir es halt gerne wollen, wie es uns gerne passt, weil sie ja öffentlich sind, so. Und klar, man sieht dann diese ganzen Paparazzis und denkt sich so, was seid denn ihr für eklige Menschen, aber was sind wir für eklige Menschen? Denn Paparazzis sind ja auch Teil unseres Mediensystems, an dem wir alle versuchen können mitzuarbeiten und es besser zu machen. Gerade halt auch wir als Medienschaffende. So war ich jetzt 2007 noch nicht, deswegen kann ich mich da ein bisschen raushalten. Aber heute bin ich's und deswegen habe ich da jetzt auch eine Verantwortung, da nochmal anders drauf zu schauen. Und Paparazzis sind ja quasi die Verlängerung unserer Wünsche oder unserer Gier, richtig nah an Prominenten dran zu sein, so, weißt du, die Grenzen komplett zu überschreiten, weil wir davon ausgehen, weil die öffentlich sind, weil die verdienen ja auch voll viel Geld, weißt du, und damit müssen die jetzt schon leben, weil dafür haben sie ja das riesengroße Haus und den Helikopter und dies, das, Ananas und denen geht's ja so toll, aber wir merken ja, desto mehr wir Geschichten hören von Prominenten, dass dieses Leben halt auch einfach eine sehr toxische Inszenierung sein kann und ich mir einfach mehr Mitgefühl wünsche.
Das ist es. Ich glaube, das ist so das, womit ich auch aus dieser Doku und aus dieser Britney Spears Sache rausgegangen bin, wo ich gedacht habe, ich glaube, es ist wirklich dringend Zeit, sich immer wieder in Erinnerung zu rufen, Wir wissen es nicht, wir stecken nicht drin. Lasst uns einfach ganz kurz ein bisschen Mitgefühl für diese Menschen haben. Natürlich werden auch wir ja in dem, was wir hier in diesem Podcast machen, immer wieder über Selbstverantwortung sprechen. Wir werden natürlich immer auch darüber sprechen, ne, weil jetzt gerade Britney Spears so jung auch war, als ihr das alles passiert ist. Ne? Ich weiß, dass wir schon öfter über die Frage diskutiert haben, ab wann bist du denn aber erwachsen und ab wann musst du eben auch Verantwortung für deine Taten tragen und so weiter und so fort. Das haben wir schon öfter hier diskutiert und so. Und da ist mir dann doch einfach nochmal gekommen, mir immer wieder in Erinnerung zu rufen, da nicht so vorschnell auch zu urteilen. Wobei ich eh der Meinung bin, dass wir schon sehr darauf achten. Aber wir können es wahrscheinlich auch in dem, was wir hier machen, immer mal wieder uns nochmal in Erinnerung rufen und insgesamt vielleicht einfach mehr Verständnis und mehr Empathie für Menschen dann zu erbringen. Außer für Melania Trump, für die habe ich nicht so viel Empathie, weil das ist noch ein anderes Thema.
War das dein Schlusswort?
Glaube ja.
Ja, denn ihr Lieben, normalerweise würde es jetzt den Rant geben von Hadi. Danach würde es normalerweise die Sternstunde geben.
Und ich muss sagen, in dieser Woche hätte es unfassbar viel gegeben, über das ich hätte ranten können. Über den WDR, der es schafft, in einem Drecks-Karneval-Sketch Blackfacing und Whitewashing gleichzeitig zu betreiben. Ich hätte über Hansi Flick ranten können, der einfach diese unsägliche Pressekonferenz gegeben hat, in der er Karl Lauterbach ununterbrochen als sogenannten Experten bezeichnet hat, was dann wiederum dafür gesorgt hat, dass über Karl Lauterbach eine Welle des Hasses mal wieder zusammenbricht. Ich hätte über Dieter Nuhr ranten können, der es sich hat nicht nehmen lassen, auch nochmal irgendwas zu die letzte Instanz beim WDR zu sagen, wo man sich denkt, Junge, lass es doch einfach gehen. Aber in dieser Woche habe ich mir gedacht, kein Rant, weil die Energie, die brauche ich einfach gerade selber. Da kann ich mich nicht über privilegierte weiße Menschen, die irgendwie auf ihr Leben gerade nicht klarkommen, ärgern. Ich brauche die in dieser Woche einfach für mich, die Energie.
Ja, und für mich kommt auch keine Sternstunde in Frage, denn die Sternstunde ist auch immer ein Moment, wo es ein bisschen sehr arg witzig wird, wo wir ein bisschen rumalbern. Und ich meine ganz ehrlich, Leute, ich habe keinen Bock auf einen Witz, ich habe keinen Bock auf rumalbern, ich habe keinen Bock auf einfach weitermachen, als wäre nichts passiert. Und ich muss mich gerade einfach selber sammeln und mal in meine Sterne gucken, bevor ich irgendwelchen Leuten hier noch einen Service mache und für die in ihre Sterne gucke. Das Einzige, was ich euch gerne auf den Weg geben möchte, denn normalerweise würde ich jetzt sagen, hört unseren Podcast und in 2 Wochen geht es dann wieder und liked uns und dieser ganze Scheiß, es interessiert mich nicht. Es interessiert mich wirklich nicht, was mich gerade einfach interessiert ist. Hört euch den Podcast an, 19220. Schaut den Livestream, informiert euch, seid solidarisch, hört Menschen zu, die von Rassismus betroffen sind und lasst uns einfach alle gemeinsam versuchen, besser zu sein. Und das geht auch an mich so, dass wenn ich alle sage, und das ist das Einzige, was ich mir wünsche. Ich habe mir für dieses Jahr gewünscht, jeden Podcastpreis bekommen zu wollen. Ich möchte keinen einzigen fucking Preis, sondern ich möchte, dass 19220 jeden Preis bekommt, denn das ist wichtig für die MacherInnen, aber an allererster Stelle für die Familien, für die Opfer und für die Angehörigen von Hanau.
Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.
Tratsch und Tacheles ist eine Produktion von Studio Bummens.
Ausführender Produzent Konstantin Seidenstücker.
Produktion Kate Kubel und Laura Pohl.
Redaktion Hatne Tesfay, Tarek Tesfu, Kate Kubel, Samuel Benke und Laura Pohl.
Schnitt und Ton Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Folgen gibt es jeden zweiten Dienstag überall, wo es Podcasts gibt.
Ganz genau. What she said.